Gibt es einen jugendlichen Rechtsruck? Diese Frage stellt MOBIT, die mobile Beratung in Thüringen, aktuell in einem Artikel. In kürzerer Form ist dieses Thema schon einmal erschienen in den Thüringer Zuständen, die im Frühsommer in diesem Jahr veröffentlicht wurden. Und über die Frage, ob es einen jugendlichen Rechtsruck gibt, möchte ich sprechen mit Felix Steiner von MOBIT. Herzlich willkommen.
Hallöchen.
Wenn wir über jugendliche Menschen sprechen, wie alt sind die dann in diesem Fall eigentlich?
Das ist ganz unterschiedlich. Also je nachdem, welche Phänomene wir uns jetzt angucken, haben wir das Problem, dass sich eigentlich erstreckt so von teilweise 12-, 13-, 14-Jährigen bis hin dann, wenn wir über die Wahlen reden, das sind dann Leute sozusagen in der Kohorte so 18 bis 24. Also das ist hängt ein bisschen davon ab, welche Teile dieses vermeintlichen Rechtsrucks uns wir angucken, aber schon, sagen wir mal, eine ganz große Spannweite an jungen Leuten und ihrem Alter, ja.
Welche Phänomene, welche Jugendlichen habt ihr euch denn angeschaut bzw. beobachtet, um eben auf diese Fragestellung zu kommen? Gibt es einen jugendlichen Rechtsruck?
Genau, wir haben das relativ breit versucht, uns anzuschauen. Das heißt, einerseits natürlich war der Anlass ein bisschen, warum wir dieses Thema in Fokus genommen haben, diese großen Anti-CSD-Demos 2024. Das war so ein bisschen omnipräsent in den Medien. Dann haben wir die Wahlergebnisse in Thüringen gesehen, wo wir dann teilweise 38%, also über dem Schnitt, den die AfD sowieso erreicht hatte, Wahlergebnisse in diesem Bereich 18 bis 24 hatte. Dann bei der Europawahl auch schon, wo ja das erste Mal auch 16-Jährige wählen durften, gab es einen relativ großen Anteil. Das waren sozusagen die beiden Ebenen, einmal auf der Straße und elektoral und dann natürlich, um uns anzuschauen, wie ist denn eigentlich wirklich eine also repräsentative Entwicklung, haben wir uns dann natürlich noch einige Studien zur Hand genommen, vor allen Dingen meine Kollegin auch, die mit mir zusammengeschrieben hat. Und wir haben uns angeguckt, wie sind eigentlich gerade die Einstellungen, die Werte, die Moralvorstellungen der Jugendlichen. Da haben wir in Deutschland ja 2-3 große Studien gehabt, oder die wir auch fast jährlich haben, wo man das gut vergleichen kann. Und das ist so ein bisschen die Basis. Und nicht zuletzt haben wir uns natürlich nochmal angeguckt, die Bundesanwaltschaft hat dann 1-2 Verfahren eingeleitet gegen Gruppen aus dem Bereich, auch wegen Terrorismus. Und das waren natürlich nochmal Sachen, die wir uns auch angeschaut haben.
Werfen wir zuerst mal einen Blick auf die schon von dir angesprochenen CSDs, die Christopher Street Days, also die Demonstrationen in wirklich zahlreichen Städten bundesweit. Über 200 sind es in diesem Jahr allein, wofür die Rechte von queeren Menschen demonstriert wird. Da gibt es in vielen Städten auch Gegenproteste von rechts, von Gruppen, die teilweise die CSDs bedrohen, auch angreifen. Wie zeigt sich hier so die rechtsextreme Raumnahme bei diesen CSDs in diesem Jahr, in diesem Sommer?
Also man muss sagen, dass die Gegenproteste, wir haben jetzt einige ja schon hinter uns, also ich habe ein bisschen über Thüringen hinaus geguckt. Letztes Jahr zum Beispiel war ja der größte Protest in Bautzen mit über 700 Neonazis. Der war dieses Jahr deutlich kleiner, also kaum noch 500. Dafür war der CSD in Bautzen aber viel, viel größer. Also ich finde, wir müssen auch gucken, dass wir sozusagen den herbeigeredeten jugendlichen Rechtsruck, den sich die AfD und andere Parteien so doll wünschen, dass wir den ein bisschen, darum geht es auch in dem Text, so ein bisschen mal den Realitätscheck, dem Faktencheck unterziehen.
Ja, allein in Bautzen sind 3000 Menschen, queere Menschen auf die Straße gegangen und dem gegenüber standen in Anführungszeichen nur 450 Rechtsextreme.
Genau, so die Richtung. Das heißt, also das machen wir in dem Text auch, verweisen darauf, ey, guck mal, aber die CSDs, die sind so viel und so groß geworden. Ne? Also wir haben ja auch junge Leute, die genau für das Gegenteil eintreten, das ist immer so ein bisschen für uns. Wie rechte Raumnahme, ganz verschiedene Art. Erstmal natürlich fängt das an auch mit Stickern, das zu dem Thema geklebt wird. Vorher kommen die Woche, tauchen dann viele Sticker auf. Es werden irgendwelche alternativen Jugendhäuser bemalt, angegriffen, irgendwelche Beschädigungen durchgeführt. Dann werden Demos angemeldet, um den Raum für diese Demos natürlich auch einzuengen. Und nicht zuletzt ist jetzt vor kurzem, auch in Sachsen war das, ein Politiker einer rechtsextremen Partei verurteilt worden, weil er Buttersäure vorher auf der Strecke des CSD verteilt hat. Also wir haben da so eine ganz große Range von Sachen und nicht zuletzt ist natürlich an den Tagen, an denen die CSDs durchgeführt werden, wenn dann irgendwelche jungen Neonazis oder meinetwegen auch Leute, die einfach da wohnen, von der Seite die Leute anpöbeln und irgendwie Gewalt drohen, aber auch irgendwie einfach nur beleidigen, ist das natürlich auch eine Sache, die damit zu tun hat, dass man den Leuten den Raum nehmen möchte und den für sie unsicher machen möchte.
Das war das Beispiel der CSDs. Du hast das auch schon angesprochen. Es geht auch um Einstellungsmuster. Neben Queerfeindlichkeit und Transfeindlichkeit, welche anderen Bereiche gibt es, wo ihr sagt, wir sprechen hier von Jugendlichen mit rechtsextremen Einstellungen? Was meint das ganz konkret?
Es ist tatsächlich so, dass in der Breite der Studien, die wir uns angeguckt haben, ist es gar nicht so krass, sondern es werden oft die Ängste abgefragt. Da geht es jetzt gar nicht so sehr um die Einstellungen an sich, sondern auch viel um die Ängste. Also wir haben auch Einstellungsbereiche im Bereich Rassismus und so, die eine Rolle spielen. Aber die sind eigentlich bei Jugendlichen insgesamt, wenn man sich das dann eben über diesen Spiegel-TV-Bericht anguckt, sind die gar nicht so massiv, sondern was wir ganz oft sehen, ist eine massive Zukunftsangst, eine Frage, wie geht es eigentlich weiter? Und Angst vor gesellschaftlicher Spaltung. Wir sehen, dass die auch natürlich Kriege um uns herum und so. Das hat eine Auswirkung auf junge Leute. Und nicht zuletzt, das sollte man nicht vergessen, ist natürlich auch, dass die Generation, die wir jetzt sehen, die einen großen Teil ihrer Jugend, also die Leute sind ja nicht so alt, in dieser Corona-Pandemie verbracht haben und, ich sag das mal vorsichtig, vergessen wurden von der Politik. Und das sind eher so die Sachen, die wir uns da angeschaut haben. Aber gleichzeitig sehen wir auch, dass ein Großteil dieser jungen Leute, dieser Generation quasi, sehr, sehr viel Wert auf Gerechtigkeit legt. Das ist für die schon, dass denen klar ist, vielen, dass die Ungleichbehandlung von Leuten, die irgendwie nicht ins Bild passen, dass das ungerecht ist. Also wir haben nicht nur das, was wir in den Demos sehen, deswegen davon wollten wir ein bisschen weg, sondern wir sehen das auch, aber da gibt es eben auch ganz viel, was diese jungen Leute irgendwie verängstigt. Und das ist ja nichts anderes, was wir auch bei den großen gesellschaftlichen Themen sehen. Diese Krisenerfahrungen, die viele jetzt machen, gemacht haben, auch in den letzten Jahren, das führt einfach eben dazu, dass Leute zum Teil sich dann dafür entscheiden, ihre Stimme nach rechts zu verschieben. Und das sind eher sozusagen die Themen, die wir da beobachten können.
Wenn wir auf die etwas älteren jungen Menschen schauen, das heißt die 18- bis 24-Jährigen, dann ist das die Zielgruppe oder die Gruppe von Menschen, die schon wählen kann, ihre Stimme abgeben kann. Wir werfen jetzt einen Blick eben auf das Wahlverhalten junger Menschen. Wie zeigt sich da eine rechtsextreme oder eben konservative Einstellung?
Das ist schwierig zu beantworten, weil wir haben oft dann keinen Abgleich. Wir können sozusagen die Wahlergebnisse sehen. Da gibt es nach von den großen Wahlinstituten natürlich danach nochmal Erhebungen, die einordnen, wer in welchem Alter hat wie gewählt. Aber da gibt es dann oft keinen Abgleich mit diesen Einstellungswerten eigentlich. Was wir sagen können ist, wir können sehen, nehmen wir Thüringen, wo wir nun auch sitzen, also in diesem Moment, bei der Landtagswahl, da können wir das ganz gut sehen. Da können wir sagen, über 38% haben dann, es müsste eine INSA-Umfrage gewesen sein, haben ungefähr in dem Bereich bei Landtagswahl, war ja nicht ab 16, sondern 18, haben in diesem Bereich 18- bis 24-Jährigen der AfD ihre Stimme gegeben. Wir haben aber gleichzeitig nur, in Anführungsstrichen, ein Ergebnis gehabt bei der AfD so um die 32%. Das heißt also, sogar der Schnitt bei den Jugendlichen ist deutlich über dem, was eben sozusagen die AfD überhaupt erreicht hat. Und damit war sie eben mit stärkste Partei. Und sowas Ähnliches können wir eben auch bei der Bundestagswahl nochmal sehen. Da ist es dann natürlich nicht auf Thüringen eingeschränkt, sondern gibt es die Erhebung nur bundesweit. Da war die AfD auch wieder mit einem enormen Sprung verzeichnet. Aber sie ist nicht die stärkste Partei in dem Bereich geworden, sondern es sind die Linken geworden. So wie es 2017 schon mal die Grünen waren. Beziehungsweise, Entschuldigung, 2021 schon mal die Grünen waren.
Bei der Bundestagswahl. Genau, also da gibt es durchaus Veränderungen.
Genau. Also aber auch da eine riesige Steigerung. Aber die beiden beiden Linken waren dann in diesem Jahr deutlich höher. Und das ist ganz spannend, weil was man daran machen kann, das sagen, erklären kann oder zumindest interpretieren kann, das sagen auch einige Forscherinnen, die sich mit dem Bereich Jugend beschäftigen. Oft haben wir es noch mit jungen Leuten zu tun, deren politische Einstellungen noch nicht so so verhärtet sind. Und das ist dann oft, wenn Themen sich ändern, ändert sich auch sozusagen die Wahlentscheidung. Das macht ein bisschen Hoffnung. Aber es sollte auch nicht sozusagen dazu führen, dass man glaubt, dass sich das ändert, wenn man nicht endlich was dafür tut und junge Leute wieder in den Fokus nimmt, Politik für junge Leute macht. Das heißt, das wird sich nicht von alleine erledigen. Aber schon ist nicht so, dass wir sagen können, wir haben es hier irgendwie schon mit einer völlig verhärteten Einstellungsebene bei diesen Leuten zu tun in diesem Alter, sondern da ist schon noch Wandel möglich. Aber nicht von selbst.
Gesprochen haben wir jetzt über das Wahlverhalten junger Menschen, auch wie zeigen sich rechte Einstellungen auf der Straße, beispielsweise bei den CSDs. Über politische Einstellungen haben wir gesprochen. Ein Bereich ist noch offen, nämlich der, der nicht ganz so sichtbar ist, weil er sich nämlich in der digitalen Welt abspielt. Soziale Medien als ein Thema. Wie zeigen sich dort rechte Einstellungen von Jugendlichen oder Zustimmung zu rechtsextremen Positionen?
Das ist ganz spannend, weil das tatsächlich ein interessantes Thema ist, was aber auch permanenter Aktualisierung und Dynamiken unterliegt. Auf verschiedenen Ebenen würde ich das beschreiben. Zum einen haben wir in den sozialen Medien, allen voran Instagram und ganz wichtig, TikTok, haben wir eine unheimlich große Symbolwelt, Musikwelt, also eine, sozusagen eine Symbolik insgesamt, wo Jugendliche Videos hochladen mit irgendwelchen White Power Zeichen, unterlegt von Rechtsrock, bestimmte Mode zeigen. Wir haben diesen Rückkehr zumindest in Teilen in Abschnitten zumindest dieser alten Skinhead-Kultur, wo du denkst, okay, hier steht irgendwie jemand 1994 vor mir, aber es ist irgendwie 2025. Das heißt, diese Symbolwelt haben wir, die aber international agiert. Das heißt, wir sehen russische Accounts, die Ähnliches machen. Wir sehen deutsche Accounts, die russische Symboliken übernehmen. Also natürlich ist diese Social-Media-Welt endet nicht an der Grenze und junge Leute sind da auch viel, viel weniger begrenzt, als das vielleicht vor 30, 40 Jahren der Fall war, wo es natürlich auch schon internationale Kontakte gab. Und zum anderen, soziale Medien ist ein großes Problem, weil in bestimmten Gruppen, und das haben wir jetzt auch bei einigen Verfahren der Bundesanwaltschaft gesehen, radikalisieren sich in Telegram-Gruppen beispielsweise junge Leute bis hin zum Terrorismus, also wo dann Anschläge gezeigt werden, wo man Videos macht, wie man irgendwie Asylunterkünfte angreift mit irgendwelchen Böllern und Feuerwerk, wie Brandstiftungen dort dokumentiert werden. Und da haben wir kleine abgeschlossene Räume, wo die sich gegenseitig, so scheint mir das aktuell in der Dynamik, sozusagen gegenseitig radikalisieren. Ich mache was Krasses, dann mache ich das noch Krassere und dann entwickeln sich dort Gruppen, die eben bis hin zur Militanz gehen und, befolgt man der Bundesanwaltschaft, eben auch eine terroristische Ausprägung haben. Und für all das sind sozusagen die sozialen Medien erstmal irgendwie das Fundament oder das, wo es gerade stattfindet, der Raum, in dem es stattfinden kann.
Bei all diesen Ausprägungen von rechten Einstellungen frage ich mich so ein bisschen Henne oder Ei. Also ist es so, dass rechte Strukturen, die es gibt, Jugendliche agitieren, ansprechen, anziehen? Oder ist es so, Jugendliche haben die Einstellung schon, stoßen dann eben auf Gleichgesinnte, die organisiert sind und schließen sich dann an? Was sind da eure Beobachtungen?
Ich glaube, das ist oft gar kein Entweder-Oder, sondern was man ja auch sehen muss, ist ja kein Zufall, dass diese jungen Neonazis, diese jungen Rechten, die jetzt überall auftauchen, dass die eigentlich ja auch Themen behandeln, die du im politischen Mainstream siehst. Also was sind denn die Hauptthemen, die von rechts da gerade in der Öffentlichkeit geführt werden? Gendern, LGBTQ, irgendwelche Maximilian Gras-Wahlkampf ganz massiv gerichtet gegen die queere Community. Und jetzt wird das wieder aufgegriffen, kein Zufall, behaupte ich jetzt mal. Das heißt also, wir werden beides haben. Du hast Jugendliche, die wir sind seit irgendwie 10 Jahren im Krisenmodus, ne? Eine Krise jagt die nächste, ein Krieg die nächste. Wir haben Jugendliche, die wachsen damit auf und die haben in ihren Familien mutmaßlich nichts anderes die letzten 10 Jahre gehört am Stich. Erst ging es gegen die Ausländer, dann war die Corona-Verschwörung, um jetzt mal zuzuspitzen, und dann geht es auf einmal gegen die ganzen Leute, die man gesellschaftlich nicht akzeptieren möchte aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Also wir finden ja all diese Themen, die wir die letzten 10 Jahre durchdekliniert haben, finden wir ja heute wieder. Es ist ja sozusagen kein Zufall. Also einerseits haben wir Leute, die so aufgewachsen sind, und andererseits haben wir die Leute, die versuchen, das abzugreifen und das zu radikalisieren. Und da würde ich auch die Gefahr sehen, diese Gruppen, die jetzt auf der Straße waren, die sind oft sehr volatil, dann gehen Leute dazu.
Volatil, was bedeutet das?
Also so, das ändert sich viel, da geht eine Gruppe, wächst, wird wieder kleiner, da geht jemand dazu, spaltet sich wieder ab. Aber ein Teil der Jugendlichen kommt eben bei den organisierten rechten Gruppen an, also den Jugendorganisationen, zum Beispiel der Parteien. Und das würde ich sagen, da werden Leute abgegriffen, die dann auch drinnen bleiben. Und da würde ich sagen, das ist dann nochmal ein Problem, weil da werden sie weiter radikalisiert, da werden sie weiter professionalisiert auch in ihrer Arbeit. Wir haben ja vorher kurz drüber gesprochen, so irgendwie so Amateurtransparente sehen wir gerade viel auf den Demos. Aber wenn dieses Potenzial eben von den organisierten Jugendgruppen dann eben noch aufgegriffen werden kann, dann werden die Zulauf erhalten und wir werden sehen, dass dadurch dann auch Einstellungen verfestigt werden können. Kurzum. Wir haben Jugendliche, die sind aufgrund auch dieser Prägung zu Hause, aufgrund der Krisenszenarien, die sie mitgemacht haben, sind sie empfänglich schon, haben bestimmt auch schon Versatzstücke von rechten Einstellungen gehabt und sind dann getroffen sozusagen auf Gruppen, die ihnen dann dafür auch eine Plattform gegeben haben, wo sie ihren Aktionismus ausleben konnten, ihre Provokation ausleben konnten, was ja wichtig ist auch in sozusagen jugendlicher Subkultur. Und ich glaube, das ist so eine Kombination von beiden, deswegen kein Oder. Ich glaube, wir setzen oft Sachen zwischen Oder, aber manchmal ist es einfach auch Und so.
Du hast davon gesprochen, dass sich die politischen Einstellungen der Jugendlichen durchaus verändert haben in den letzten Jahren und auch immer noch in Veränderung sind. Also nicht so, dass es nicht so ein festes Weltbild mitunter gibt. Wo zieht ihr denn da die Grenze zwischen jungen Menschen, die eher konservative Einstellungen vertreten, und Jugendliche, die als rechtsextrem gelten?
Das ist eigentlich eine sehr individuelle Frage. Also das reflektiert dann wieder ein bisschen darauf, dass wir als Beratungsprojekt unterwegs sind. Also wir haben ganz viele Beratungsfälle in den Schulen, um es plakativ irgendwie zu erklären oder zu machen als ein bisschen zu Verständnis. Du hast dann irgendwie mal einen Jugendlichen dabei, der hat irgendwie 3 Sticker geklebt in der Schule. Da gibt es einen pädagogischen Zugang. Da ist das Elternhaus, sind keine Neonazi-Skinheads aus den 90ern, die das alles schon mitgeben. So, da kannst du noch einen Zugang, da kannst du reden, sagen, ey, ist nicht, ne, guck mal, ey, lass das. Und da können wir sozusagen dran arbeiten. Da kann man irgendwie die Lehrer irgendwie anleiten, ne, das zu klären. Und dann hast du einen Jugendlichen, der kommt in die Schule und trägt den Pullover einer Organisation, die dann später von der Bundesanwaltschaft als terroristische Organisation angezeigt wird. Und dann kommt irgendwie im Beratungsfall auch noch raus, ja, das haben irgendwie die Eltern sogar besorgt. Das Elternhaus ist gar kein Ansprechpartner mehr. So. Also ne, so um die Range mal zu zeigen. So von Jugendgruppe, wo hängen die fest in ihrer Peer Group, wo werden die zu Hause geprägt, wo ist es einfach, sagen wir mal, so ein leeres Provokationsgehabe, womit du noch pädagogisch umgehen kannst und wo reden wir sozusagen davon, dass jemand schon in der Jugendgruppe aktiv ist, zu Hause das mitbekommen hat und auf einmal schon aktiv ist in Gruppen, die sozusagen zur Militanz neigen. So, also ich würde mal sagen, da hast du so eine Range und das muss man sich dann immer im Einzelfall angucken. Solange noch ein Zugang da ist, solange es eben noch nicht so verschottet, verhärtet ist, glaube ich, ist das alles noch machbar und dann wird es schwierig und irgendwann ist dann eben auch die Grenze erreicht, wo natürlich auch Sicherheitsbehörden gefragt sind.
Das meint die konkrete Beratungsarbeit, die ihr als MOBIT an Schulen leistet. Das ist ja ein komplexes System, Schule, wo verschiedene Akteure eine Rolle spielen. Da gibt es die Jugendlichen auf der einen Seite, dann gibt es aber auch die Lehrkräfte, SozialarbeiterInnen. Es gibt einen Schuldirektor oder Direktorin, aber eben auch Ministerien und das Schulamt. Wie kann da Beratungsarbeit sinnvoll gestaltet werden, um auch langfristig Einstellungen zu verändern und mit dazu beizutragen, dass rechte Einstellungen unter jungen Menschen sich nicht verfestigen?
Genau, das ist tatsächlich sehr komplex und hängt immer ganz, ganz massiv von dem Fall ab, weil du bist in der Schule als wirklich komplexem System eben ganz massiv davon abhängig, gibt es überhaupt engagierte Lehrer? Möchte jemand etwas tun? Wird das Ganze problematisiert? Sonst funktioniert Beratung nicht. Macht der Schulleiter, die Schulleiterin das mit? Und dann kannst du sozusagen auch natürlich Sachen hinzuziehen, Organisationen hinzuziehen. Aber im Groben, sag ich mal, geht man erstmal ran und hört sich natürlich erstmal an, was ist der Fall, womit haben wir es hier zu tun? Und weil wir jetzt ganz viel über rechte Jugendliche gesprochen haben, muss man eins im Schulberatungskontext auch klar machen. Je nachdem, was dort vorgefallen ist, geht es ja nicht in erster Linie erstmal um denjenigen, der dort irgendwie aufgefallen ist durch rechte Sachen, sondern es geht darum, die zu schützen, die darunter leiden. Es geht darum, Schule als demokratischen Ort zu belassen, wo rechtsextreme Ideologie, wo rechtsextreme Sticker keinen Ort haben. Also geht es immer erstmal darum, okay, ist der jetzt zum Beispiel schon durch Gewalttaten aufgefallen, weil der Mitschülerin angegriffen hat, die irgendwie seiner Einschätzung nach nicht zum deutschen Volk gehören, muss man ein bisschen salopp zu sagen. Macht dieser Schüler Schule zum Angstraum, weil die anderen Schüler sozusagen, ne, dann geht es erstmal um die. Und dann ist die Frage ja, wie mache ich diese Schule wieder zu einem demokratischen Raum? So. Und da muss man gucken, wen kann ich einbeziehen? Was ist die Problemlage? Ne? Sind die Eltern denn ein Ansprechpartner? Sind die überfordert oder kommt die Ideologie vielleicht zum Teil von denen? Wie engagiert ist sozusagen der Schulamt? Halt, gibt es Lehrerinnen, Lehrer, die noch auch einen pädagogischen Zugang haben? Und irgendwann, wenn das alles nicht mehr hilft, dann muss man natürlich da über die Frage reden, bezieht man Schulamt mit ein? Was sind für disziplinarische Maßnahmen nötig und möglich, damit diese Schule sozusagen oder andere Schülerinnen und Schüler, die davon betroffen sind, quasi nicht angstvoll jeden Tag in die Schule gehen müssen? So, und da muss man dann immer gucken, wer ist sinnvoll mit einzubeziehen. Wichtig ist tatsächlich, würde ich sagen, als Grundlage immer, dass du ein engagiertes Kollegium hast, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind, junge Menschen zu mündigen demokratischen Bürgern zu erziehen und die gemeinsam in einem Strang ziehen. So, da hast du schon viel gewonnen, wenn das in der Schule klar ist. So. Und die auch trotz dessen, dass das unangenehm ist, sich mit den Schülern auseinanderzusetzen, sich mit den Eltern auseinanderzusetzen, sagen, wir wollen diesen Konflikt auch führen und wir sind irgendwie, ziehen da gemeinsam einen Strang. Das ist schon mal für uns immer so, wenn ich auch überblicke, wenn die Kolleginnen erzählen, da kommst du schon mal zurück und denkst so, okay, hier können wir was machen und das ist schon mal irgendwie die Grundlage, auf der man gut arbeiten kann.
Und die ja wiederum auch als ein gutes Beispiel gelten können für andere Schulen, die vor ähnlichen Herausforderungen möglicherweise stehen.
Ja, total. Wir lernen ja auch aus jedem Beratungsfall. Also es ist ja nicht so, dass wir da hinkommen und haben einen Drei-Punkte-Plan, sondern wir arbeiten zusammen mit denen. Wir sehen, was funktioniert. Wir sehen auch, was nicht funktioniert. Aber auch wir kommen natürlich an unsere Grenzen. Also das muss man auch deutlich sagen, wenn wir in einem Bereich sind, wo die Vermutung besteht, dass junge Leute an den Schulen bis hin zum Terrorismus Kontakt haben, da reden wir nicht mehr über die Maßnahmen, die wir anbieten können. So, dann geht es um den massiven und zwar sofortigen Schutz von allen, die davon betroffen sind, von Lehrerinnen, Überschülerinnen und so weiter. Und das ist die allerletzte sozusagen Linie. Ich würde immer sagen, wir müssen sehr, sehr weit probieren, pädagogisch Sachen zu lösen, auch ohne Strafen, sondern gucken, wie können wir mit Leuten arbeiten. ich habe das neulich mal in irgendeinem Interview gesagt, wenn ich an so eine Schule komme und da ist ein Achtklässler, der sowas ist, so ein Achtklässler ist jetzt erstmal nicht mein Feind, so, da geht es erstmal darum zu gucken, was ist sein Problem, ne? Was
welche
hat der,
Sorgen gibt
welche
das,
Sorgen ne? hat der, warum macht er das eigentlich bis zu einem bestimmten Punkt, so, und dann gucken wir uns an, wie kann man das Ganze irgendwie so ausrichten, dass der natürlich auch rauskommt irgendwie aus der Situation und irgendwie versteht, dass das, was er da gerade tut, im Schrott ist, so ganz, ganz zugespitzt gesagt, so, das ist erstmal das Hauptziel. Bis zu einem bestimmten Punkt.
Gehen wir nochmal gedanklich aus der Schule wieder nach draußen hin, in andere Bereiche, wo sich rechte Einstellungen unter jungen Menschen zeigen. Wir haben über das Wählen gesprochen, politische Einstellungen und so weiter, CSDs. Gibt es noch andere Bereiche, in denen sich das besonders bei Jugendlichen zeigt? Ich denke da zum Beispiel an den Fußball. Welche Rolle spielt denn die Fußballfankultur, ja, wenn es um rechtsextreme Einstellungen geht?
Ich glaube, Fußballfankultur, also wenn man einen Ort hat, wo es einen wichtigen Verein gibt, ne, gibt in, ich glaube, in Thüringen, verzeiht man mir jetzt als nicht so Fußballfan, aber gibt es ja eigentlich nur zwei größere, das ist halt Jena und Erfurt. Ich glaube, Fußballfankultur kann richtig gut sein vor Ort. Ne? Also das kann richtig cool sein, um junge Leute auch sozusagen für was zu begeistern, für eine Frage. Aber da stellt sich die Frage, wie ist diese Fußballfankultur vor Ort ausgerichtet? Was wir dezidiert in Erfurt gesehen haben, ich rede jetzt erstmal nur über Erfurt, weil wir das ein bisschen schwerpunktmäßiger gesehen haben. Wir haben auch in Jena Sachen sicherlich, die man da besprechen kann. Aber in Erfurt haben wir eben gesehen, dass so ab Ende letzten Jahres hat sich so eine Mischung ergeben von jungen Männern, muss man sagen, das muss man nicht gendern, die aufgetaucht sind, das erste Mal in größerer Gruppe gemeinsam auch beim Wahlkampfabschluss der AfD auf dem Domplatz. Und wo es eine Mischung gibt, wo wir Neonazis dabei haben, also jahrelang aktive Neonazis und Leute, die gleichzeitig sozusagen im Fanblock vom RWE stehen. So. Und das ist eine ungünstige Mischung. Deswegen haben wir da wieder gesehen, das kennen wir ja auch schon aus dem Jungsturm-Verfahren und so weiter letzten Jahre, in den letzten Schlagzeilen vom Jungsturm, waren jetzt erst einige Monate her oder einige Wochen her, weil der Jungsturm irgendwie oder ehemalige Angehörige da mit Hitlergruß teilweise in Bulgarien irgendwie auf einer Veranstaltung waren. Und da muss man einfach sagen, hat man in Erfurt immer noch das Problem, dass es da immer noch so eine Mischung gibt, wo junge Leute neonazistisch aktiv sind und gleichzeitig eben im Fanspektrum da sind. Da muss man gucken. Ne? Es gibt auch natürlich Gruppierungen, die sich ganz massiv dagegen stellen.
Auch Fanprojekte arbeiten. Daran.
Genau, aber wir haben da immer schon viele Jahre, haben wir gerade in Erfurt auch eine ungünstige Vermischung gesehen, die eben so eine Schnittmenge auch geboten hat zwischen Neonazi-Szene und Fußballfankultur. Aber eben auch ganz dezidiert die Bewegung in der Fanszene, sich davon zu distanzieren, von teilweise der Fanszene, ja.
Vorhin hast du im Gespräch gesagt, nichts ändert sich von alleine. Es müssen Angebote gemacht werden für die jungen Menschen, um ihnen zu zeigen, es gibt noch was jenseits von rechter Ideologie. Wer ist denn hier gefragt? Welche Angebote braucht es dann? Was ist wirklich ein sinnvoller Beitrag, ein sinnvolles Vorgehen, um Jugendliche wegzuholen von rechten Ideologien, um das mal so platt auszudrücken?
Ich glaube, du hast einerseits so auf der lokalen Ebene ist es wichtig, dass es ein Angebot gibt, dass es alternative Jugendzentren gibt, dass es überhaupt Betreuung gibt, weil da, wo nichts ist, haben es die Nazis halt immer leichter reinzugehen. Ach, komm nochmal mit uns mit, hier ist was Cooles, Musik, Demo und so weiter. Vernünftige Sozialarbeiterinnen, die da irgendwie vor Ort aktiv sind, Räume, die Jugendlichen zur Verfügung gestellt werden und so weiter und so weiter. Also sozusagen auf der lokalen Ebene ganz wichtig. Und eins drüber, also sozusagen auf politischer Ebene, ist es ganz zentral, dass Politik auch für Jugendliche gemacht wird. Also wenn du das Gefühl hast, du wirst eigentlich seit Jahren vergessen, es interessiert sich niemand, Schule dicht, alles ne, so und so ungefähr, dann ist das ein großes Problem. Also was natürlich auch dazu führt, dass da sozusagen auch Ängste entstehen und auch Frustrationen entstehen, so, die oft dann abgelassen werden. Das heißt, wir brauchen auch einfach wieder Bundes- und Landesebene eine gute Jugendpolitik, die auch Geld in die Hand nimmt, um Strukturen zur Verfügung zu stellen. Und vielleicht auch manchmal dieser symbolische Punkt überhaupt, dass eine Wählerinnengruppe, Jugendliche sind da wichtig, irgendwie gesehen wird und auch einfach das Gefühl hat, ey, wir spielen überhaupt eine Rolle in deren Politik und nicht, es interessiert sich kein Schwein für uns, die reden über Renten, die reden über Arbeit, aber für uns interessiert sich hier niemand so. Das ist, glaube ich, schon nochmal ein wichtiger Punkt.
Gleichzeitig kommt ihr in eurem Artikel über die Frage, gibt es einen jugendlichen Rechtsruck, auch zu dem Schluss, dass die Fragen, die Jugendlichen an Politik stellen, womöglich gar nicht mehr so beantwortet werden können, dass sie bei Jugendlichen ankommen, weil ihr sagt, naja, womöglich werden Jugendliche gar nicht mehr von Parteipolitik abgeholt, also fühlen sich gar nicht mehr von den Parteien vertreten. Wie kann dann eine politische Antwort aussehen?
Das Fazit des Artikels ist ein ganz klares, klipp und klares Jein. Gibt es einen Rechtsruck? Jein. Genau,
das wäre meine Abschlussfrage gewesen.
Genau, das ist im Osten natürlich noch viel schlimmer. Also wie attraktiv ist denn eigentlich noch Parteipolitik für junge Leute? Da passiert gerade einiges und ich glaube gerade, mir geht es da nicht um Wertung, sondern einfach erstmal so Deskription. Ne? Wo siehst du gerade, dass in den letzten Monaten was passiert ist, wo junge Leute angesprochen wurden? Das war massiv die Linke. Das hat natürlich auch dann zu dem Ergebnis geführt in der Bundestagswahl. Aber ich meine das erstmal parteiunabhängig. Also wie attraktiv ist es eigentlich für junge Leute, in irgendeiner Partei Mitglied zu werden, so? Oder deren Jugendverbänden. Im Osten ist es sowieso schlimmer, weil die Parteien hier nie so etabliert waren wie in Westdeutschland. Seit der Wende ist das nie so gewesen. Und dann hast du gleichzeitig die Frage, wo versuchen Parteien denn eigentlich junge Leute anzusprechen? Deswegen haben sich ja viele angeguckt, wie aktiv war die AfD eigentlich im Bundes- und Europawahlkampf. Und wenn du dann siehst, okay, die AfD ist massiv in den sozialen Netzwerken aktiv, wo die jungen Leute sind, dann entsteht dann eben oft auch das Gefühl, ah, okay, die sind hier, wo ich bin, das ist irgendwie die einzigen, die sich hier interessieren, ah ja, cool, guck mal, die sprechen mich direkt an. So, wo sind denn die anderen? Also, ich glaube, da müssen die Parteien ganz viel über Ansprache auch nachdenken, wie erreiche ich Jugendliche, was biete ich aber auch an für Jugendlichen, also so, wenn ich da eintreten soll und bin dann im Ortsverein irgendwie mit 15, 60-Jährigen, naja, das ist für niemanden interessant. Also ich glaube, Parteien haben da jenseits, also sozusagen die etablierten demokratischen Parteien haben da in den letzten Jahren einfach auch ganz massiv verschlafen, sich um junge Wählerinnen und Wähler zu kümmern. So, das ändert sich jetzt ein bisschen zumindest. Natürlich gibt es bestimmte Parteien, die attraktiver sind für junge Leute aufgrund der Themen. Aber insgesamt würde ich sagen, ist das ein großes Problem. Und das ist natürlich wiederum auch die Einbindung von Jugendlichen in demokratische Prozesse. Der muss nicht immer über Parteien laufen, aber die sind besonders unattraktiv. Also Demokratie ist ja nicht nur Parteipolitik. Aber irgendwie muss man Leute einbinden und das sollte in der Schule anfangen. Und das macht es halt auch nicht in den allermeisten Fällen.
Zum Abschluss des Gesprächs greife ich die Frage vom Anfang noch einmal auf. Gibt es einen jugendlichen Rechtsruck? Das ist Titel und das ist die Fragestellung des Artikels von Mobit. Du hast eben schon gesagt, klipp und klar, Jein. Denn es ist ja eine Frage, keine Antwort. Aber zu welcher Antwort kommt ihr, wenn du dem Jein noch eine Begründung anfügen solltest? Gibt es einen jugendlichen Rechtsruck?
Genau, also es ist immer, wie immer in der Realität, immer alles komplexer, als man sich das vielleicht vorstellt oder vielleicht dann so den Eindruck hat. Genau, also ja, wir sehen, das ist ein Teil des Jeins, das fängt ja mit Ja quasi an. Ja, wir sehen auf bestimmten Ebenen die Tendenz Jugendlicher, sich der extremen Rechten zuzuwenden, vor allen Dingen in diesen Demonstrationszügen, in den sozialen Netzwerken, da sehen wir das sehr wohl. Wir sehen das aber auch auf elektoraler Ebene. So, da ist das Ja dieser Frage. Das Nein ist, wenn man dann in die Einstellungsforschung guckt und dann die Frage stellt, okay, wie breit ist das auf ganz Deutschland bezogen? Da müsste man natürlich nochmal differenzieren, Ost, West, Thüringen und so weiter. Aber da sieht man, okay, Jugendliche haben viele Sorgen, trotzdem ein hohes Gerechtigkeits- und Moralempfinden, wenn man das sich insgesamt anguckt. Und da geht die Tendenz eher sagen, naja, und wir haben große Demonstrationen, die CSDs sind auch größer geworden, da engagieren sich mehr Leute und treten dafür ein. Und das widerspricht dem Ganzen. Also es ist sozusagen, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ja, der ist da in Teilen und dem muss man aktiv auch begegnen. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, bundesweit gesprochen, wir haben es hier mit einer riesigen neuen Jugendbewegung zu tun, die uns irgendwie zurückholt in die 90er Jahre. So würde ich diese Dominanz nicht beschreiben. Das ist keine Entwarnung, soll auch keine Verharmlosung sein, aber eben auch zu sehen, was die positiven Entwicklungen Jugendlicher sind, progressiv, ne, so auch sozusagen sehr weltoffen eingestellt, aber eben auch besorgt. Das ist ein großes Problem. Und ein bisschen alleingelassen politisch.
Sagt Felix Steiner von der mobilen Beratung in Thüringen für Demokratie gegen Rechtsextremismus. Wir haben gesprochen über den aktuellen Artikel mit der Frage, gibt es einen jugendlichen Rechtsruck? Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.